Hallo, herzlich willkommen zum Slalom-Podcast. Mein Name ist Aline Bücken und ich bin Reisende.
Ja, hi Aline und vielen Dank, dass du mein Gast bist in dieser Episode. Heute eine Episode über Abenteuer und Mut, über Aufbruch und Rückkehr, die Geschichte der Familie Bücken.
Und Jung.
Geschichte der Familie Bücken und Jung auf ihrer Reise um die Welt.
Slalom, Veränderungen gestalten.
Wer kennt das nicht? Die Sehnsucht nach einem Ausbruch aus dem Hamsterrad. Den Alltag einer getakteten Woche hinter sich lassen. Freiheit leben und Abenteuer erleben. Die Seele baumeln lassen, Inspiration bekommen, für sich sein, für die Familie sein. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, was wäre eigentlich euer Traum? Bei so ziemlich allen Umfragen, die ich zu dem Thema Träume der Deutschen recherchiert habe, steht der Traum vom Wohneigentum an Nummer 1. Aber direkt dahinter dann der Traum von einer langen Reise, am liebsten sogar eine Weltreise. Bei meinem heutigen Gast spielen Zeit und Geld eine Rolle. Aline hat sich zusammen mit ihrem Partner Stefan und ihren 4 Kindern dennoch nicht davon abhalten lassen, diesen Traum zu verwirklichen. Geld spielt eine Rolle, Zeit relativiert sich. Vor 2,5 Jahren beginnt ihre Reise zu 6 auf einem Segelboot über die Ozeane. Sie legen an 3 Kontinenten an, segeln Tausende von Seemeilen. Und ihre Reise ist noch immer nicht beendet. Die Sehnsucht nach einem Ausbruch aus dem Hamsterrad. So habe ich diese Episode getauft. Ein großer Schritt der Veränderung, würde ich sagen. Doch von Anfang an.
Wir sind vor gut 2,5 Jahren aufgebrochen. Wir, das sind mein Lebensgefährte Stefan und unsere gemeinsamen Kinder, unsere 4 Kinder. Der Große heißt Lennis, dann kommt Malte und die Zwillinge Ava und Benno.
Wie alt sind die Kinder?
Der Große ist 11, Malte ist 7 und die Zwillinge sind 3,5.
Wir sind im Jahr 2016. Die beiden kleinen Kinder sind gerade zur Welt gekommen. Das erste Jahr der Elternzeit von Aline läuft und der Traum einer größeren Reise schwingt fortwährend mit. Der Gedanke, lass uns ein zweites Jahr der Elternzeit nutzen, um diesen Traum zumindest ansatzweise zu leben.
Wir hatten ganz lange schon, also wir, Stefan und ich, hatten ganz lange schon den großen Traum, mit dem Segelboot zu reisen, beziehungsweise war eigentlich der Traum, überhaupt zu reisen. Wir haben das jeder für sich davor schon sehr gerne und viel getan, aber irgendwie hat es sich nie ergeben, dass wir das zusammen hinbekommen haben. Und wir sind beide Freiberufler, das heißt, zum damaligen Zeitpunkt waren wir finanziell jetzt auch nicht so aufgestellt, dass wir uns das so hätten leisten können, einfach über Jahre dann nicht zu arbeiten. Und dann haben wir gedacht, eine Elternzeit würde sich anbieten. Und als ich dann zum dritten Mal schwanger geworden bin und sich Zwillinge angekündigt haben, war dann auch relativ schnell klar, das wird, also entweder nutzen wir diese Elternzeit oder es wird keine weitere geben.
Nun ist der Zeitpunkt, mit 4 Kindern auf eine Segelreise zu gehen, vielleicht nicht ganz optimal, oder? Zumal die beiden Kleinen gerade erst zur Welt gekommen sind.
Ich habe bei jedem Kind schon immer ein Jahr Auszeit genommen. Aber da wir eben beide Freiberufler sind, war auch ganz klar, dass wir brauchten beide Einkommen, um durchzukommen, dass wir auch beide arbeiten müssen danach. Und eigentlich war es so, dass wir uns quasi immer nur die Klinke und die Kinder in die Hand gegeben haben. Wir hatten ganz selten gemeinsam frei. Eigentlich hat immer einer gearbeitet und die Kinder waren in einer Betreuung irgendwie bis nachmittags. Und uns hat das beide einfach irgendwann sehr unglücklich gemacht zu sehen, dass man die eigenen Kinder wirklich immer nur am späten Nachmittag und Abend so ein bisschen aufwachsen sieht und dann mal an den Wochenenden, wo aber eben, du kennst das ja als Freiberufler, dann doch auch oft Arbeit ansteht und uns war das einfach irgendwann zu wenig. Dieses Hamsterrad hat gefühlt auch immer stärkere Formen angenommen. Man war in so vielen Verpflichtungen und natürlich finanzieller Natur. Wir hatten ein Haus abzubezahlen und alles, was da dranhängt, das wurde uns einfach irgendwann zu viel. Wir wollten halt einfach gerne mehr Lebenszeit wirklich auch mit unseren Kindern haben und haben uns eben dann damals dahin geträumt, dass man ja, wenn es nochmal eine Elternzeit gibt, man dann endlich mal eine wirklich gemeinsame Auszeit nehmen könnte.
Nun muss aus dem Traum ja dann irgendwann auch Realität werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Es war eines Abends, die beiden Größeren waren schon im Bett, ihr saßt zusammen, habt eine Flasche Wein aufgemacht. Und habt den Entschluss gefasst, wir wollen ein Jahr jetzt segeln.
Ja, das ist tatsächlich relativ nah dran, wie es tatsächlich stattgefunden hat. Es geht ja eigentlich immer nur um diese eine Entscheidung, die du treffen musst. Irgendwie der erste Schritt ist immer der mutigste. Also so empfinde ich das zumindest. Und ich war tatsächlich eigentlich eher die überzeugt werden musste. Stefan hatte von jeher diesen Traum. Für ihn war es viel näher. Ich war so ein bisschen ängstlich auch, wie das mit den Kindern auf einem Boot funktionieren kann, weil 3 der 4 Kinder ja Nichtschwimmer waren und ich da auch natürlich ein bisschen mit Ängsten beladen war. Und irgendwann kam aber man muss dazu sagen, dass meine Eltern beide sehr früh verstorben sind und die hatten auch immer ganz viele Pläne, was sie denn später gerne noch machen möchten in ihrer Rentenzeit und haben halt immer so ein bisschen in die Zukunft geplant und letzten Endes ist es nie dazu gekommen. Und ich glaube, das war bei mir so der ausschlaggebende oder das ausschlaggebende Moment, dass ich gedacht habe, das mache ich anders. Träume sollte man direkt leben, nicht aufschieben und genau, dann haben wir eines Abends den Entschluss gefasst.
Und ab dem Moment gehen viele Türen auf. Aline bekommt noch ein paar Jobs rein, die der Familienkasse und den Reiseplänen gut tun. Stefan kümmert sich um das Boot, ihr Segelboot, der Herz aus Gold, ein 10 Meter langes Stahlboot, was seit ein paar Jahren in Griechenland liegt und vor sich hin rottet. Die Planungen laufen schnell auf Hochtouren.
Klar, es gibt noch so viel zu tun, wie es ja dann so ist. Und wir wollten auch nicht mit den ganz Kleinen, also nicht ganz Neugeborenen, an Bord gehen, weil mir das zu unsicher war und haben gesagt, wir werden eh noch ein bisschen brauchen, bis wir wirklich startklar sind, weil eben auch noch einige Dinge, also Stefan war im Vorfeld dann auch mehrmals am Boot, was zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich auch noch in Griechenland lag, seit über 10 Jahren und da so ein bisschen vor sich hin gerostet ist. Es ist ein Stahlboot, deswegen, ja, da gab es einiges zu tun und das hat er dann quasi in den ersten 10 Monaten erledigt.
So viel zu tun. Stefan ist regelmäßig in Griechenland, um das Boot auf Vordermann zu bringen. Aline mit den gerade geborenen Zwillingen zu Hause. Der kleine Sohn Malte geht in die Kita, der große Sohn Lennis in die Schule. Und genau da wartet die schwerste Slalomstange auf dem Schwung in Richtung Reisestart. Wie bekommt man ein schulpflichtiges Kind aus der Schule?
Wie habt ihr das denn alles gelöst? Also Organisation, zum einen, ihr habt ein schulpflichtiges Kind.
Ja.
Und zum damaligen Zeitpunkt dann 9 Jahre alt. Mhm. Ne? Also schon voll in der ausgehenden Grundschule, glaube ich. Dann
genau, dritte Klasse.
Dritte Klasse. Ja, wie macht man sowas?
Ja, also wir hatten da einfach das ganz große Glück, dass die Direktorin der Grundschule tatsächlich ein Riesenfan unserer Reisepläne waren. Wir haben sie relativ früh informiert und haben da auch immer mit ganz offenen Karten gespielt. Und unglaublicherweise hat sie das von Anfang an total unterstützt und uns da wirklich sehr geholfen. Wir haben einen offiziellen Antrag auf Freistellung für 2 Jahre gestellt, der, keine Überraschung, natürlich abgelehnt wurde. Es ist aber so, dass jede Direktion einer Schule die Möglichkeit hat, Kinder bis zu einem Jahr in eigenem Ermessen zu beurlauben. Und davon hat unsere Direktorin Gebrauch gemacht, auch gegen den Willen der Schulaufsichtsbehörde und hat unsere Kinder oder unser Kind, damals war es ja nur Lennis, dann für das erste Jahr der Reise freigestellt. Und wir haben dann mit der Klassenlehrerin damals irgendwie vereinbart, dass wir uns vierteljährlich E-Mails schreiben und sie uns halt darüber informiert, was so die Hauptthemen sind, die gerade bearbeitet wurden. Und die haben wir dann an Bord nachgearbeitet, um eben nicht den Anschluss zu verlieren. Und es hat nach anfänglichen Startschwierigkeiten dann auch wirklich gut geklappt.
Der Große hat also eine Freistellung bekommen, dank des Einsatzes der Schulleiterin. Der Weg ist frei für die Reise, wie wir gehört haben. Gibt es sonst noch etwas vorzubereiten?
Ja, also da wir uns nicht abmelden mussten, war es tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr. Du musst dich natürlich um eine Auslandskrankenversicherung bemühen. Das mit den Schulen war eigentlich so der für mich größte Punkt, weil ich immer dachte, dass uns das irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen würde, was nicht geschehen ist. Ja, ansonsten brauchst du die ganz normalen Dinge. Ne? Du brauchst einen Reisepass, du musst dir natürlich über die Route einigermaßen klar werden, brauchst eine Reiseapotheke, musst überlegen, welche Kleidergrößen nimmst du für die Kinder mit, welche Kleidung brauchst du überhaupt? Aber das sind ja so die normalen Dinge, sag ich mal. Und genau.
Also kann es losgehen. Stefan macht das Boot seefertig, führt es nach Frankreich über. Und von dort startet die Reise. Entlang der französischen Küste ein kleiner Schlag auf die Balearen. Weiter dann entlang der spanischen Küste bis nach Gibraltar. Sie setzen über nach Marokko und segeln schließlich weiter in Richtung Kanarische Inseln. Die Wochen gehen ins Land. Die 6 sind eingespielt und haben sich längst an das Leben an Bord gewöhnt.
Und dann schippert ihr quasi dann dahin, über Nacht und tagsüber. Und die Wellen krachen gegen das Boot, der Mast, der knarzt, diese Geräusche. Was passiert mit dir dann, wenn du das hörst?
Am Anfang, als die Geräusche alle unbekannt waren, hat es mich eher geängstigt. Mit der Zeit kam zum einen das Wissen über die oder dieses Kennen der Geräusche, die Vertrautheit und auch dem Vertrauen in das Boot. Und das hat eine ganze Menge gemacht bei mir, dass ich das mittlerweile tatsächlich total genießen kann, wenn ich diese Geräuschkulisse habe, weil ich weiß, woher die Geräusche kommen. Es ängstigt mich nicht mehr, sondern es beruhigt mich tatsächlich, weil diese auf der einen Seite auf der visuellen Ebene eben diese Weite des Horizonts, das Wasser, dieses ganz nah dran sein an allem, irgendwie an der Natur, das hat bei mir zu einer wirklichen Ruhe geführt. Deswegen kann ich das Segeln mittlerweile sehr genießen, auch die Langsamkeit, mit der man sich bewegt. Das hat mich am Anfang eher ein bisschen nervös gemacht, weil ich immer dachte, wann sind wir denn endlich da? Also Strecken, die du mit dem Auto entlang der Küste in 3 Stunden machen kannst, da brauchst du einen halben Tag mit dem Segelboot irgendwie oder länger. Das ist was, worauf man sich einlassen muss. Das ist, glaube ich, ein Teil des Prozesses. Und selbst die Kinder sind mittlerweile total ruhig. Die hören dann mal ein Hörbuch oder lesen was, malen was. Wir spielen eine Runde Kniffel. Also es kommt da wirklich ganz viel Ruhe rein. Also selbst die beiden ganz Kleinen sind da wirklich von einer ganz anderen Ruhe während unserer Segeltrips, als das jetzt zum Beispiel gegeben ist, wenn wir vor Anker liegen. Dann sind wir immer, also man hört uns lange, bevor man uns sieht, in so einer Ankerbucht.
Die Familie Bücken und Jung stellt also fest, das hier mit uns, das funktioniert. Das Leben an Bord, das Segeln mit kleinen Kindern, die Erfahrung, die wir machen, die Begegnungen mit tollen Menschen, die Momente der Entspannung, der Ruhe, der Freiheit. Doch das Jahr der Elternzeit neigt sich langsam dem Ende entgegen und die Gedanken an eine Rückkehr werden größer. Das Hamsterrad fängt gedanklich wieder an zu drehen. Aline sprach vorhin davon, dass sie ihre Träume nicht auf einen späteren Zeitpunkt schieben möchte, so wie ihre Eltern das getan haben, bevor es schließlich zu spät wurde. Und ihr Traum einer großen Reise ist noch nicht ausgeträumt. Insgeheim haben Aline und Stefan schon längst mit dem Gedanken gespielt, diese Reise zu verlängern, den Schlag über den Atlantik zu machen, in Richtung Karibik.
Und dann war immer die Idee, wenn das alles ganz toll funktioniert, dann könnte man ja über den Atlantik segeln. Das war aber relativ zeitgleich eigentlich mit dem Auslaufen der Elternzeit. Und dann gab es eben nur die Option zu sagen, entweder müssen wir unser Haus, was wir zu Hause bis dato unvermietet hatten, eben um einfach so ein Netz noch zu haben, ein Sicherheitsnetz. Wenn es nicht funktioniert, können wir jederzeit zurückkommen. Da waren wir dann schon ein paar Monate unterwegs, wussten, okay, es funktioniert.
Und jetzt, wo sie wissen, dass doch alles funktioniert, kann diese Reise doch noch weitergehen und der Traum weiter geträumt werden. Aline reist in diesem ersten Reisejahr noch 2-mal nach Deutschland, um zu arbeiten und die Familienkasse aufzufüllen. Das allein soll aber nicht ausreichen, um die Reise jenseits des Atlantiks fortzuführen. Ein Mieter auf Zeit für das möblierte Haus im Bergischen Land muss her.
Ich habe in der Zeit das große Glück gehabt, beziehungsweise ja, ich weiß gar nicht, ob es Glück war oder Fügung, dass wir tatsächlich genau die Mieter gefunden haben, die sich darauf eingelassen haben, in ein möbliertes Haus zu ziehen für einen begrenzten Zeitraum und sich da tatsächlich auch richtig wohlfühlen. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Leute.
Die schließlich den Schlüssel für das Haus bekommen und dort einziehen. Fügung oder Glück? Wie auch immer. Wahrscheinlich beides.
Ihr habt das Haus jetzt vermietet, kann man mal ganz kurz drauf eingehen, das ist auch eine Frage, die bestimmt mich und alle beschäftigt, wie finanziert man sowas eigentlich?
Es war tatsächlich so, wir haben das Haus vor etwas mehr als 10 Jahren damals für wirklich ein Appel und ein Ei gekauft, weil es ein 140 Jahre altes kleines Fachwerkhäuschen war, was einen totalen Renovierungsstau hatte und Stefan ist handwerklich hochbegabt irgendwie und wir haben das dann alles, also wir konnten das für ganz kleines Geld finanzieren und haben das dann alles selber renoviert und hatten somit die Möglichkeit, das dann wirklich in 10 Jahren abzubezahlen. Und das heißt, das Haus ist schuldenfrei und die Mieteinnahmen können wir wirklich auch zum Leben verwenden. Und da meine Eltern verstorben sind, kommt halt auch noch ein bisschen Geld aus der Vermietung der Wohnung, in der meine Mutter zuletzt gelebt hat. Und das in Kombination mit dem Kindergeld und eben, also das reicht für ein monatliches Budget, mit dem wir als sechsköpfige Familie prima auskommen. Und darüber hinaus müssen wir dann aber ab und an nach Hause fliegen, um eben ein bisschen Geld zu verdienen, um so größere Posten wie die Auslandskrankenversicherung fürs Jahr für die Familie zu bezahlen.
Und dann sind da ja noch die zwei schulpflichtigen Kinder. Lennis, der große Sohn, der hat die Freistellung ja für ein Jahr bekommen. Und Malte, der kleinere Sohn, steht unmittelbar vor der Einschulung. Ein weiteres Jahr für Lennis wird bestimmt nicht bewilligt werden von den Schulbehörden und auch nicht von der Schulleiterin. Aber auch für dieses Problem gibt es eine Lösung. Wer hätte das gedacht?
Und ich musste Lennis dann, also musste den deutschen Wohnsitz abmelden, das auch in Absprache mit der Schule, weil man uns schon gesagt hat, wenn wir das nicht tun, sie können halt kein weiteres Jahr beurlauben, würden wir in jedem Fall mit finanziellen Sanktionen belegt werden. Deswegen haben wir den deutschen Wohnsitz abgemeldet. Damit ist man ja nicht mehr schulpflichtig. Und somit konnten wir dann quasi ein zweites Jahr reisen. Malte, der in dem Jahr eigentlich eingeschult worden wäre, ist dann von der Direktorin fürs erste Jahr, also für sein erstes Schuljahr quasi auch nochmal beurlaubt worden.
Also nochmal kurz zusammengefasst. Für ein Jahr können die Kinder von der Schule abgemeldet werden. Auch wenn die Schulbehörden dies nicht zwangsläufig erlauben, bleibt der jeweiligen Schulleitung eine Art Ermessensspielraum. Für ein weiteres Jahr kann keine Beurlaubung stattgegeben werden. Es besteht aber die Möglichkeit, den Wohnsitz eines Kindes abzumelden, obwohl die Eltern noch in Deutschland gemeldet sind. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, würde ich sagen. Dennoch sind die Kinder aus der Schule raus und es besteht vielleicht die Gefahr, dass sie den Anschluss verlieren, wenn die Familie irgendwann wieder zurückkommt. Aline und Stefan haben auch nicht vor, den Kindern den Unterrichtsstoff vorzuenthalten, nur läuft die Vermittlung des Lerninhalts auf eine leicht andere Art und Weise, an leicht anderen Orten.
Das heißt, ihr habt also Teile des Unterrichtsstoffs dann auf dem Boot nachgeholt sozusagen in Absprache mit den Lehrern. Die Kinder wussten mal, was so ansteht, ihr auch.
Genau, also wir hatten die Schulbücher mit für die jeweiligen Klassen und haben am Anfang versucht, Schule so ein bisschen zu kopieren. Das hat nicht funktioniert, muss man sagen. Wir haben dann ein sehr freies Lernkonzept für uns gestaltet irgendwie. Und das, also jetzt so beispielhaft irgendwie, schreibt er jetzt zum Beispiel dann ein Referat über einen Fisch, den er beim Schnorcheln entdeckt hat. Oder er gibt mir eine Inhaltsangabe des letzten 5-Freunde-Buchs, was er gelesen hat. Oder schriftliche Multiplikationen, der haben wir uns so genähert, dass er mit Stefan was gebaut hat und da mussten sie eine Fläche berechnen. Und darüber konnte man dann schön die schriftliche Multiplikation einführen. Und über diese Verknüpfungen oder eben die Freude, weil ihm natürlich ein 5-Freunde-Buch viel mehr Spaß macht als jetzt irgendein, weiß ich nicht, vorgegebener Text. Und darüber hat das dann tatsächlich super funktioniert. Und in diesem 1-zu-1-Unterricht ist es halt auch so, dass du viel weniger Zeit tatsächlich aufwenden musst, als das jetzt einem ganzen Klassenverband eben nahezubringen. Und das hat ganz offensichtlich ganz gut geklappt, ja.
Die Weichen sind also gestellt. Aus einem macht 2 Jahre Segelboot. Die Karibik, der amerikanische Kontinent lockt. Der Traum von einer Überquerung des Atlantiks wird wahr. Nun ist das nicht ganz zu unterschätzen, denn die Überfahrt dauert je nach Windsituation mindestens 3 Wochen.
Das ist ja auch ein großer Schritt, von Europa dann auf den amerikanischen Kontinent zu segeln. Zu der Zeit, Stefan ist alleine gesegelt mit Begleitung und du warst mit den Kindern während der Zeit in Deutschland. Oder wie habt ihr die Überfahrt gemacht von einem Kontinent zum nächsten?
Genau, es war so, dass ich von den Kanaren aus dann erstmal für 4 Wochen noch nach Hause geflogen bin und in der Zeit ist Stefan mit einer Crew, die er sich dort vor Ort gesucht hat. Das ist auch relativ einfach tatsächlich, weil zu der Zeit ging die ARC, die Atlantic Rally Crossing, über die geht immer über den Atlantik und wir sind so ein bisschen in deren Fahrwasser quasi da, also wenn ich wir sage, meine ich Stefan und seine Crew, dort rüber gesegelt. Er hat halt 3 Leute gefunden, einen Kollege von mir irgendwie, der direkt, als er von unseren Plänen gehört hatte, gesagt hat, ich bin dabei. und zwei Leute, die er vor Ort gefunden hat. Und das war tatsächlich die Traumcrew. Irgendwie. Also einer von den drei Jungs, Maurice, hat die Herz aus Gold dann im Nachhinein gekauft und uns somit ermöglicht, unser neues Boot, die Momo, eben zu kaufen. Und auch das sollte vermutlich einfach so sein.
Wohin ist Stefan dann gesegelt?
Nach Martinique. Also er ist dann von Gran Canaria nach Martinique übergesetzt. Und das Ganze hat viel länger gedauert, als es das normalerweise tut. Also man plant eigentlich immer so mit gut 3 Wochen. Tatsächlich hat es 32 Tage gedauert, weil genau in dem Jahr die Winde weniger stet waren, als sie das sonst gerne sind.
Gut. Herzlich willkommen in Martinique. Was waren denn eure Reiseziele im zweiten Jahr der Reise?
So, dann seid ihr rüber. Dann wart ihr auf einmal vom europäischen Kontinent im amerikanischen, mittelamerikanischen Kontinent angekommen, in der Karibik. Mhm. Wie war das für euch?
Ja, das war, ich meine, zum einen gab es natürlich die riesen Wiedersehensfreude. Ich war ganz glücklich, Stefan wieder in die Arme nehmen zu können. Und die Kinder haben sich natürlich auch wie Bolle gefreut. Und es war ja exotisch, neu und schön. Also gerade Martinique ist tatsächlich irgendwie sehr französisch. Von daher sind wir da angekommen und hatten erstmal noch gefühlt auch diesen europäischen Standard. Das macht sich bemerkbar an den Supermärkten, wo die Regale einfach mit den ganz normalen Produkten irgendwie gefüllt sind. Und du hast auf Martinique alle Annehmlichkeiten eigentlich. Zahlt man natürlich auch entsprechend. Deswegen sind wir auch gar nicht so wahnsinnig lange dann auf Martinique geblieben. Und von da aus war dann Dominica unser erstes Ziel, die kleine Insel, die darüber liegt. Und da war es so, dass tatsächlich 3 Monate vorher da ein sehr verheerender Hurricane die ganze Insel, ja, man könnte sagen, dem Erdboden gleich gemacht hat. Also es ist eigentlich eine wunderschön grüne Insel, da wächst alles. Und als wir da ankamen, die Insel war braun. Da standen noch vereinzelt irgendwie so ein paar Palmstämme rum. Irgendwie, es war ganz traurig anzusehen. Auf der anderen Seite war es auch unglaublich, weil als wir kamen, ging da gerade so wieder ein bisschen das normale Leben los. Und die waren natürlich auch ganz dankbar, dass überhaupt wieder Touristen kommen. Und wir haben da so nette Leute kennengelernt, also gerade auch von den Locals irgendwie, mit denen wir uns echt so ein bisschen auch angefreundet haben. Also der Kontakt besteht bis heute. Und das war eine wunderschöne Erfahrung, da anzukommen und natürlich für uns alle eine ganz krasse Erfahrung, weil da gab es dann eben wirklich nichts. Es gab irgendwie so einen kleinen Markt, wo dann irgendwelche Ladies das verkauft haben, was sie so im Garten noch hochgezogen haben, was eben noch da war. Aber es war sehr wertvoll als Erfahrung, einfach auch mal zu sehen, dass es eben nicht normal ist, dass die Supermarktregale immer zum Bersten gefüllt sind und dass es eben auch nicht normal ist, dass jeder in einem Steinhaus lebt, was so ein Hurricane dann natürlich auch übersteht. Also es war wirklich in diesen Straßenzügen auch so, dass die Steinhäuser standen und dazwischen die ganzen Hütten, die dort eigentlich mal gestanden haben, die waren einfach weg. Also, und die Menschen haben da unter einfachsten Bedingungen gelebt, haben aber trotzdem ihre Lebensfreude nicht verloren. Und das war für mich wirklich eine ganz, ganz schöne Erfahrung zu sehen, dass die Menschen dort, obwohl die alles verloren haben, immer noch ein größeres Strahlen im Gesicht haben als viele Leute, denen man hier so begegnet. Und dann ging es von da aus dann weiter. Erstmal die kleinen Antillen hoch bis Guadeloupe über mehrere Zwischenstationen und dann wieder ganz runter bis Trinidad, Tobago und von da aus dann rüber nach Venezuela. Da, weil es zum damaligen Zeitpunkt leider ja diese Schwierigkeiten in dem Land gab, sind wir dann nur auf so eine vorgelagerte, ein Inselarchipel, die Los Roques, wunderschön. Und von dort aus sind wir auf die Niederländischen Antillen. Und von dort dann nach in die Dominikanische Republik, genau, und über Haiti nach Jamaika und von Jamaika nach Guatemala, wo unser Boot gerade liegt und auf uns wartet.
Nicht selbstverständlich war es ja auch zu sechst, die ihr dann seid, auf einem Segelboot zu sein und auch immer aufeinander zu hocken. Also ich selber bin ja auch Familienvater und ich freue mich tatsächlich auch, zugegebenermaßen mal keine Kinder um mich zu haben. geht man sich da nicht irgendwann tierisch auf den Keks?
Doch, total. Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, dass das immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. So ist es tatsächlich nicht. Wir haben Phasen, da gehen wir uns alle ganz schrecklich auf den Keks. Jeder ist mal von jedem genervt in unterschiedlichsten Konstellationen. Das gibt es natürlich. Das bringt die Enge dieses Bootes mit sich. Plus den Umstand, dass du natürlich auch weit weg bist von deinen Freunden. Irgendwie, wo man ja dann doch auch immer mal Dampf ablassen kann, wenn man sich irgendwie gestritten hat oder so. Das alles entfällt und du bist quasi gezwungen, dich mit dir und der gegebenen Situation einfach alleine auseinanderzusetzen. Und das ist nicht immer einfach. Also wir müssen einfach auch gucken, Stefan und ich versuchen schon auch uns immer so ein bisschen freie, also kinderfreie Zeiten mal zu schenken irgendwie, dass jeder mal stundenweise dann alleine sein kann. Und die Kinder haben tatsächlich, also wir hatten das große Glück, dass wir ganz viele Familien kennengelernt haben. Und wir haben dann auch ganz spontan unsere Reisepläne durchaus in Abhängigkeit von deren Reiseplänen dann so ein bisschen geändert und zusammengelegt, einfach weil das Einfachste ist, oder ist, also jeder Familienmensch kennt das ja irgendwie, jedes Elternteil irgendwie, dass Kinder, die andere Kinder zum Spielen haben, sind glückliche Kinder und glückliche Kinder haben glückliche Eltern. Deswegen haben wir einfach geschaut, dass die Kinder nach Möglichkeit wirklich auch Spielfreunde da haben. Und dann ist es ganz lustig. Die fahren dann halt mit einem Dinghy, also unserem kleinen Beiboot, fahren die dann zu einem anderen Boot, spielen da irgendwie. Zum Teil hatten wir irgendwie 3 Kinder zur Übernachtung, was eigentlich in dem Boot, die haben sich fast gestapelt. Aber es ging und die haben es total genossen. Und ja, und dann war das alles in Ordnung. Solange andere Kinder da sind und die spielen können, dann gehen sich die Geschwister auch nicht mehr so sehr auf den Keks irgendwie. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch das große Glück, wenn dann keine Kinder da sind, haben sie trotzdem sich. Also sie sind dann auch nicht alleine mit den Erwachsenen und langweilen sich, sondern sie haben schon immer noch Kinder zum Spielen da.
Du sprachst ja auch davon, dass ihr euch da mitunter auch mal ein bisschen auf den Keks gegangen seid. Was waren auf eurer Reise noch so für Fuck-ups? Also was wo hast du denn gemerkt, das ist jetzt so, okay, ist das echt noch so cool, was wir hier gerade machen, oder sind wir da noch ein bisschen naiv dran gegangen oder sowas? Thema Krankheit der Kinder, Thema, weiß nicht, Unfälle, strittige Seesituationen, es ist ja auch nicht immer nur flaches Wasser.
Ja, also da gab es so 1-2 Momente, es wurde, also zum Beispiel irgendwie, wir waren noch keine 4 Tage weg, da ist bei uns zu Hause eingebrochen worden und wir hatten damals irgendwie noch Sachen, die eigentlich von einem guten Freund am Tag unserer Abreise abgeholt werden sollten, unter anderem der ganze Schmuck meiner Mutter, also so mein Erbschmuck, der stand in der Mitte des Arbeitszimmers und es ist aber so, dass die gestört worden sind, eben von einem Freund, der das abholen wollte und das alles stehen gelassen haben. Also auch da hatten wir wieder total Glück im Unglück. Irgendwie, die haben zwar das Fenster zerdeppert, aber das konnte man dann irgendwie über die Versicherung regeln. In Marokko war es so, dass die Kinder sich bei dem Besuch eines Straßenrestaurants, also auch Stefan, eine Lebensmittelvergiftung zugezogen haben, obwohl das echt nur so eine vegetarische Speise war. Und wir dachten, es sei unbedenklich. Und wir sind am Ende, war ich mit allen 4 Kindern im Krankenhaus, weil die wirklich ganz schlimme Diarrhoe hatten und Malte dann auch noch Fieberkrämpfe in der Nacht bekommen hat. Und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt brauchen wir Hilfe. Aber da war es zum Glück so, dass wir da, das war eines der wenigen Male, die wir wirklich in der Marina lagen. Und das war eine ganz tolle Marina. Die Frauen, die da gearbeitet haben, Hanan allen voran, sprach super Englisch irgendwie und hat sofort alles organisiert. Wir sind dann von der Marina aus dann erst zum Kinderarzt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Und es war so rührend. Also da waren wirklich die Mitarbeiter der Marina kamen vorbei, um zu gucken, ob alles gut ist, ob wir irgendwas brauchen. Irgendwie, man hat sich da wirklich ganz toll und herzlich um uns gekümmert. Klar gab es Momente, wo sich das Wetter während eines Segeltrips, also wir versuchen halt immer eigentlich nur ganz kleine Schläge zu machen, sind mittlerweile auch dazu übergegangen, dass wir eigentlich vornehmlich nachts segeln, also am Nachmittag lossegeln, die Nacht dann durchsegeln, was den Vorteil hat, dass die Kinder schlafen. Und ich habe eine ganz andere Ruhe, wenn ich weiß, die kleinen Kröten liegen alle unter Deck, schlafen sicher, es kann keiner über Bord gehen. Und dass wir dann am nächsten Tag irgendwann ankommen. Natürlich gibt es manche Distanzen, die lassen sich einfach nicht in der Zeit erledigen. Und da war es schon auch mal so, dass wir dann einfach in Starkwindböen geraten sind. Und ja, da musst du halt dann irgendwie mit deinen Ängsten klarkommen. Also Stefan hat sich nicht geängstigt, der weiß um das, was das Boot kann und hat einfach auch die Segelerfahrung, um zu wissen, wir waren da zu keiner Zeit in Gefahr. Also Gott sei Dank, so eine Situation gab es tatsächlich nicht. Letzten Endes bist du in der Situation drin. Du hast 2 Optionen. Entweder du drehst durch, aber da ist ja dann auch niemandem mitgeholfen. Oder du versuchst, dich irgendwie runterzuholen und dich der Situation einfach auch so ein bisschen hinzugeben. Und das hat dann Gott sei Dank funktioniert.
Nachdem die sechs nun 2 ganze Jahre unterwegs waren, legen sie schließlich in Guatemala an und beschließen erst einmal nach Deutschland zurückzukehren. Allerdings nur für 5 Monate. Diese Reise ist für die Familie Bücken und Jung noch lange nicht beendet. Zunächst aber einmal arbeiten, um die Familienkasse aufzufüllen. Und die Kinder freuen sich auf ihre Freunde und auf die Schule, denn dorthin gehen sie während der 5-monatigen Auszeit in Deutschland.
Und jetzt während unseres 5-monatigen Aufenthaltes sind die Kinder ganz normal zur Schule gegangen. Das heißt, Lennis ist jetzt auf dem Gymnasium und Malte ist eingeschult worden. Die haben beide quasi ein Jahr verloren, was uns aber sehr recht war, weil die beiden ganz knapp am Stichtag jeweils geboren wurden und immer die jüngsten Kinder in der Klasse waren bzw. gewesen wären. Und jetzt sind sie beide mit ihren besten Freunden in der Klasse. Irgendwie, das hat sich so ergeben und das hat wirklich ganz wunderbar geklappt. Also Lenny ist da ganz toll angekommen, schreibt super Noten. Und auch da, an der weiterführenden Schule, sind wir wirklich durch offene Türen geschritten. Also man hat uns da einen ganz tollen Start bereitet, war total offen und es gab tatsächlich keine Schwierigkeiten, unglaublicherweise.
Und das wird jetzt auch die nächsten 2 Jahre noch so weitergehen dann, ne?
So der Plan, ja. Genau. Also mit dem Gymnasium sind wir so verblieben, die schicken uns die Klassenarbeiten noch zu, damit wir wirklich genau sehen können, wo steht die Klasse, welche Themen sind wichtig. Und die werden wir dann nacharbeiten, beziehungsweise auch unter, Realbedingungen geht natürlich nicht ganz, aber er soll die tatsächlich schon auch wirklich schreiben, die Klassenarbeiten. Und man uns ganz klar gesagt hat, da gäbe es von Seiten der Schule überhaupt keine Probleme. Solange er eben den Stoff mitarbeitet, kann er einfach mit der Klasse weitergehen, wenn wir dann irgendwann zurückkommen. Und er möchte das gerade auch unbedingt, genau wie Malte, der da auch ganz hoch motiviert ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich der beste Motor, wenn die Kinder das halt gerne wollen. Weil davor war es immer so, dass wir ihn so ein bisschen überreden mussten. Jetzt schau, schreib doch nochmal in ein Reisetagebuch, mach doch nochmal dies oder möchtest du nicht mal irgendwie ein Referat machen? Und wenn er das wirklich selber möchte, dann ist es viel einfacher.
Ihr seid jetzt in Deutschland, das Haus ist ja vermietet. Mal kurz ein Wort dazu. Ihr lebt wo?
Ja, wir haben tatsächlich die letzten 5 Monate hauptsächlich in dem Wohnwagen von ganz lieben Freunden von uns, die, als sie von unseren Plänen gehört haben, beziehungsweise haben wir das im Vorfeld tatsächlich abgeklärt, die direkt meinten, ihr könnt in unserem Wohnwagen leben. Und da haben wir ja weite Teile unserer Zeit hier verbracht. Das war ja auch irgendwie dank des schönen Sommers jetzt nicht so ein Riesenproblem. Wir haben dann immer bei Freunden oder Familie eben vor der Tür gestanden, um da
ich dachte auf dem Campingplatz,
die sanitären Einrichtungen und und auch mal die Küche nutzen zu können. Und jetzt wohnen wir gerade bei anderen ganz lieben Freunden in deren Haus, was sie gerade gekauft haben. Da wird die obere Etage renoviert, komplett kernsaniert quasi. Und unten sind aber 2 Räume, die von den Renovierungsarbeiten nicht betroffen sind. Und in denen leben wir gerade ganz rudimentär.
Jetzt geht's dann wieder los. Wir haben jetzt Ende November 2019. Ihr fliegt wann wieder los?
In 4 Tagen.
In 4 Tagen geht's
ja
wieder los.
Ja.
Und ihr seid 2 weitere Jahre ohne Unterbrechung unterwegs. Wie habt ihr das geplant?
Ja, also so der Plan irgendwie, dass wir haben überlegt, dass wir jetzt dann wirklich nochmal 2 Jahre am Stück auch weg sein wollen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Kinder schon angemeldet haben, dass sie eigentlich gerne auch wieder nach Hause wollen, weil die natürlich jetzt wieder hier in ihrem Freundeskreis integriert sind. Und es wäre aber tatsächlich so, dass wenn wir jetzt uns vornehmen würden, nächstes Jahr nach Hause zu kommen, müssten wir quasi nach Guatemala fliegen, ins Boot steigen und uns sofort auf den Weg machen. Und das auch ohne große, längere Zwischenstopps irgendwo. Und einfach weil der Rückweg natürlich auch nochmal was dauert und so fühlt sich das für uns alle tatsächlich gerade noch nicht an. Deswegen haben wir jetzt im Familienrat quasi diese 2-Jahres-Lösung beschlossen und haben gesagt, okay, dann reisen wir jetzt noch ein Jahr frei und im nächsten Frühjahr machen wir uns dann irgendwie auf den Rückweg so langsam und beziehungsweise nicht im nächsten Frühjahr, Blödsinn, im nächsten Frühjahr. Herbst dann, um dann eben im darauffolgenden Frühjahr dann den Schlag über den Atlantik machen zu können irgendwie. Auch da wird Stefan wieder alleine mit Crew segeln und ich werde mit den Kindern nochmal fliegen. Und um den Kindern das auch nicht zu schwer zu machen, weil dieses Hin und Her zwischen den Realitäten, immer wieder Abschied nehmen, Das ist ohnehin was, was sie lernen mussten, jetzt auch von den Familien, die wir da vor Ort kennengelernt haben. Man muss sich halt immer wieder verabschieden. Und das wollten wir ihnen nicht noch schwerer machen als unbedingt nötig. Deswegen haben wir gesagt, sind wir jetzt lieber noch einmal am Stück wirklich diese 2 Jahre weg und dann kommen wir zurück und dann sind wir auch zurück. So zumindest der Plan.
Du hast ja auch diese Reise so ein bisschen dokumentiert. Es gibt einen YouTube-Channel, der heißt Sex on the Beach. Also nicht 4, auch nicht 5, sondern Sex on the Beach. Du lädst da regelmäßig, unregelmäßig Filme hoch und da kann man euch quasi abonnieren und followen.
Ja, genau, die Möglichkeit gibt es. Also wir haben zum einen eine Seite, gleichnamig auch, Sex on the Beach, die Zahl ausgeschrieben und eben diesen YouTube-Kanal. Das Ganze ist eigentlich gestartet für Familie und Freunde, weil wir gedacht haben, das schaffen wir jetzt nicht, jeden immer einzeln per E-Mail zu informieren und eigentlich auch für uns und die Kinder, also gerade die Zwillinge werden sich ja nicht an viel erinnern können, leider. Aber dann können sie zumindest später sehen, wo sie schon überall waren und das ist eigentlich so unser privates Familien-Album. Und das entwickelt sich aber mittlerweile, dass es da tatsächlich Leute gibt, die das auch gerne anschauen.
Okay, also Sex on the Beach bei YouTube einfach suchen oder sexonthebeach.de.
Richtig, genau.
Eingeben.
Ja, genau.
Alles klar.
Da landet man bei uns.
Ja, wunderbar.
Ich jedenfalls schaue mir ihre Videos jedes Mal gerne an und träume dabei ein wenig vor mich hin. Vielleicht ist diese Art des Ausbruchs mittlerweile nicht mehr ganz exotisch. Es gibt einige Familien, die ähnliche Reisen unternehmen. Und es gibt Menschen, die ein Sabbatical nehmen oder so, um neue Erfahrungen, neue Inspiration zu bekommen. Für alle ist das aber bestimmt ein ziemlich großer Schritt der Veränderung. Und bei jedem hinterlässt diese Veränderung Spuren. Allen voran ändert sich für die meisten die Einstellung zu bestimmten Dingen.
Man reduziert sich halt sehr. Also wir sind haben natürlich nur das Nötigste dabei. Wir reisen mit sehr kleinem Budget. Das heißt, das ist jetzt in dem Sinne auch keine Urlaubserfahrung, wo man ständig Eis oder Fritten essen gehen könnte. Man muss sich halt sehr einschränken, aber wir empfinden das eher als Bereicherung tatsächlich, weil man sich auf die wesentlichen Dinge wieder reduziert und auch so Feste wie Weihnachten, die ja hierzulande doch häufig so ein Konsumschlacht quasi werden. Die letzten 2 Weihnachtsfeste, die wir an Bord gefeiert hatten, da hat jedes Kind irgendwie ein kleines Geschenk bekommen. Und die sind schier ausgerastet vor Freude, weil es eben Geschenke waren, mit denen sie in dem Moment nicht gerechnet hatten. Und die haben sich riesig gefreut. Wenn man das gleiche Szenario nach Deutschland gesetzt hätte und die da vor ihrem einen kleinen Paket gesessen hätten, dann hätten sie ganz lange Gesichter vermutlich gemacht. Aber da war es dann eben was ganz Besonderes. Deswegen, man lernt die kleinen Dinge tatsächlich wieder sehr zu schätzen.
Transportiert ihr das auch wieder, wenn ihr in Deutschland seid, in die alte Heimat sozusagen? Oder wie begegnet ihr das dann, wenn du wieder hier bist und sagst, die Supermärkte sind zum Bersten gefüllt? Leute strahlen nicht und so weiter und so fort. Wie empfängst du sowas?
Ja, man nimmt es überhaupt sehr deutlich wahr. Solange du hier irgendwie die ganze Zeit bist, fällt es dir natürlich vielleicht auch hier und da mal auf, aber man nimmt es ganz anders wahr, wenn du das andere erlebt hast. Und also die Kinder waren fassungslos, als die jetzt das erste Mal hier wieder in den Supermärkten standen, die haben vor den Regalen gestanden und konnten es gar nicht fassen, weil eben 2 Jahre eine lange Zeit sind in so einer Kinderwelt und sie es eben jetzt auch nicht so erinnert haben. Ich wusste natürlich, wie das hier aussieht, aber selbst mich hat es teilweise wirklich erschlagen und dieser Konsumwahnsinn, das stößt mich persönlich tatsächlich mittlerweile eher so ein bisschen ab, wo ich denke, nee, das ist die komplett falsche Richtung aus so vielen Gründen. Also ich meine nicht nur, dass unser Reichtum eben auf der Armut von anderen Menschen gründet irgendwie, ne, so, es geht ja nicht anders. Das sind alles Dinge, die werden dir auf einmal sehr bewusst, auch wie gedankenlos wir hier mit vielen Dingen umgehen irgendwie und die Probleme müssen dann andere ausbaden, egal ob das jetzt die Verschiffung unseres Plastikmülls oder irgendwas ist, du siehst diese Dinge auf einmal so ein bisschen klarer und dir wird diese ganze Selbstverständlichkeit dessen, wie gut es uns hier geht, genommen und man bekommt einen Blick dafür, dass man verdammt dankbar sein kann, dass wir hier unter so guten Bedingungen leben dürfen, weil das eben einfach nicht selbstverständlich ist.
Was ist für dich Freiheit?
Freiheit ist für mich, dass ich oder wir die Entscheidungen so treffen können, wie wir das wollen. Also ich finde, das größte Geschenk ist eigentlich Zeit und dass wir unsere Zeit einfach freier einteilen können, dass wir natürlich unter oder durch Verzicht auf gewisse Sicherheiten, aber einfach dann eben dieses Maß an Freiheit haben, uns unser Leben so zu gestalten, wie wir das gerade wollen.
Und in dem Kontext, was ist für dich Veränderung?
Naja, also ich meine, wir waren genau wie die allermeisten Menschen eben auch schön in unserem Hamsterrad drinne und die Veränderung war eigentlich der seitliche Schritt raus, einfach zu sagen, ja, natürlich kann man das jetzt alles weitermachen und dann hat man eben auch die vermeintlichen Sicherheiten, aber man kann eben auch einfach diesen Schritt raus machen und gucken, was dann kommt, mit allen Unsicherheiten, was kommen wird, aber das war eben die Veränderung, der kleine Schritt zur Seite.
Dann haben wir jetzt noch zum Abschluss, stell dir vor, du bist im London, im Hyde Park, stehst auf einem Stuhl und hast deine Rede zu halten, deine Speaker's Corner. Ja? Aline, die Zeit gehört dir. Was möchtest du den Leuten da draußen sagen?
Also ich werde keine 3 Minuten brauchen, fürchte ich. Was möchte ich sagen? Ich glaube, seid mutig, macht's einfach, gar nicht zu viel darüber nachdenken. Sich bloß nicht verrückt machen lassen von dem, was an einen rangetragen wird. Wir haben auch davor so viel kritische Stimmen gehabt. Also neben dem, dass die meisten Leute das tatsächlich ganz toll finden, muss man ehrlicherweise sagen, was wir machen. Aber natürlich gab es immer kritische, zumeist ängstliche Stimmen. Sich nicht verrückt machen lassen. Man muss es selber rausfinden. Und es ist eigentlich so, dass wenn man wirklich seinem Herzen folgt, und das spürt man, ob es ein echter Herzenswunsch ist, wenn man da eine Entscheidung für sich getroffen hat, diesen Herzenswunsch zu realisieren, dann werden die Türen aufgehen, die aufgehen sollen. Und dann wird sich der Weg einfach zeigen. Und ich glaube, das, was wir gelernt haben, ist, sich ein Stück weit einfach darauf zu verlassen, dass das Leben es gut mit einem meint, wenn man sich darauf einlässt, wenn man eben die ganzen Ängste und das alles wirklich über Bord wirft und einfach mal schaut, was das Leben einem bereitet, wenn man es auf sich zukommen lässt, weil dieses ganze Planen und was wir alleine, ob das jetzt morgen, nächste Woche oder nächstes Jahr ist, die Dinge ändern sich immer, es kommt eigentlich immer anders, als man denkt und man ist eigentlich, das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben, ganz gut beraten, wenn man die Dinge auf sich zukommen lässt und einfach ein Stück weit abwartet, was das Leben einem bringt. Gutes wie Schlechtes und das muss man dann eben annehmen und versuchen, das Beste draus zu machen.
Ich glaube, die 3 Minuten hast du doch geschafft. Sehr gut. Aline, ich danke dir. Danke dir fürs Gespräch. Danke dir, dass du das mitgemacht hast. Du warst da sehr von Anfang an sehr offen und ich wünsche euch viel, viel Spaß und viel Glück für die nächste Zeit und vielen Dank für diese ganze Inspiration. Auf bald.
Ich danke dir, Frank. Es war mir ein Fest.
Ja, die 6 sind mittlerweile im fernen, im warmen Guatemala und haben für die nächsten Monate einige Ziele vor Augen. Belize, Mexiko, Kuba, Kolumbien, Panama. Ich bin gespannt, wohin sie noch zieht. Euch wünsche ich im gerade doch ziemlich kalten Deutschland oder wo auch immer ihr das hört, weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Ein warmer Schluck Glühwein tut es ihr auch. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt ihm doch gerne eine entsprechende Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn ihr noch Fragen, Verbesserungsvorschläge, interessante Geschichten rund um Veränderungen habt, dann schreibt mir doch eine Mail an slalom@fframe.de. Euch eine gute Woche und bis bald. Slalom.